Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Moin moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei NewgirlCast, Folge 10. Oder habe ich mich verzählt? Nee, Folge 10, nee, zweiter Teil Fallout 1.
Es geil. Ist Folge
Andy,
10.
Moin.
Ja, hallo, hallo, hallo. Ich freue mich auch da zu sein. Ich sende heute aus meinem Außenbüro in dem wunderschönen Freistaat Bayern. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer und mache mir jetzt gerade ein Bier auf. Lauwarm aus dem Badezimmer. Diese Woche sind die Temperaturen tatsächlich immer ein bisschen besser. Also sonst war es ja echt wirklich sehr, sehr heiß. Aber inzwischen kann man es ganz gut aushalten. Besonders jetzt hier so abendlich, wie wir beide uns hier pünktlich um 8:09 treffen. Ich freue mich.
Ich mich auch. Ist schön bei euch unten?
Ja.
Weil hier ist so seit ein paar Tagen einfach nur noch ätzend. Typischer norddeutscher Sommer. Regen.
Also die letzte Woche war knackenheiß, kann ich nur sagen. Das war wirklich ziemlich unangenehm teilweise. Und dann hatten wir jetzt ja auch immer mal ein paar Schauer und so. Und jetzt ist es eigentlich ganz angenehm. Jetzt haben wir so solide 24 Grad oder so. Da kann ich gut mit leben.
Oh, das ist ja nice. Ja, hier, so soll es ja dann hier, also ne, nur damit wir uns richtig verstehen, beim Nuka-Wetterdienst zur Mitte der Woche soll es ja hier in Norddeutschland auch wieder schön werden. Also von daher nicht. Ich hoffe und harre der Dinge, dass es besser wird.
Nur eine Atombombe ist
heißt. Pünktlich zu pünktlich zu einem tollen Event. Wollen wir langsam überschlendern zu den News?
Absolut. Naja, was heißt News, ne? Also.
Na, so ein paar Shoutouts. Hast du schon.
Ja, das stimmt schon, aber haben wir.
Alarmstufe News.
Jetzt hast du mich mit der News-Überleitung tatsächlich ein bisschen überrumpelt, weil da war ich jetzt gar nicht so drauf eingestellt, das jetzt abzuspielen, aber es hat ja doch irgendwie gepasst.
Darauf habe ich gebaut.
Ja, tatsächlich sommerliches Wetter, passend zum Freibeuter Sommerfest, was diesen Samstag ist. Ich hätte schwören können, dass wir das in diesem Podcast schon mal angeteasert haben, aber tatsächlich war das nur in meinem anderen, weil mit meinem anderen Podcast, mit Beim Imperator nichts Neues, habe ich tatsächlich einen tollen Messestand dort, wo wir eine Killteam-Version vorstellen, lalalala. Sind aber auch viele andere Leute, kann man tolle Tabletop-Sachen kaufen, tolle Sachen sehen, gibt was zu essen, gibt Kuchen, gibt Grillzeug, vegane Auswahl, Kaffee natürlich, ganz tolles Gelände da in Bergedorf am Flop. Checkt das einfach mal aus, das Freibeuter Sommerfest 2025. Und das sagen wir hier, denn da bin nicht nur ich, denn der liebe Gerrit hilft an unserem Stand aus.
Richtig. Wir sind also beide da. Yeah!
Ja, also ist NewgirlCast.
Ich hatte ja kurz noch irgendwie überlegt, ob wir irgendwas hinkriegen, ne?
Boah, nächstes
irgendwie
Jahr.
Irgendwie so zwei. Ja, definitiv. Zwei also, Vault-Eingänge oder so,
ganz
aber nee.
Grober Schuss ins Blaue würde rein, so dahingesponnen. Modifi ist auf uns zukommen. Wir sollen da mal einen kleinen Stand machen und deren Sachen promoten. Einfach fragen. NewgirlCast@gmx.de. Ja. Wir sind immer mit offenen Ohren dabei. Also Freiburger Sommerfest
definitiv
wird bundesweit beworben tatsächlich. PK Pro hat da ja auch einen Stand und packt sogar Flyer davon mit in ihre Bestellung. Und da gibt es jetzt sogar mit dem Motto Freiburger Sommerfest sogar Prozente bei denen im Shop. Also das ist wirklich ein ziemlicher Magnet geworden. Also ganz toll, machen die auch alle ganz, ganz super. Kann man nur so sagen, wir freuen uns richtig. Das findet kommenden Samstag statt. Ne?
Ja, geil. Ich freue mich mega drauf.
Mhm.
Wird super.
Dann glaube ich, der ist das der 12.? Das ist der 12., ne? 12.7.
Genau.
Ja, sehr, sehr schön. Freue ich mich richtig drauf. Ansonsten ist ja Sonntag noch die Nexus. Haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Da sind auch unsere Kollegen von Vaults dabei. Sprecht euch da doch alle mal auf unserem Discord ab, denn dort kann man sich dann toll da verabreden. Mich kann man da Sonntag treffen. Ich bin Sonntag mal kurz da, bringe ein paar Aufkleber. Nee, doch. Die gibst du mir ja Samstag, die Aufkleber. Die bringe ich dann Sonntag beim Nexus vorbei. Sag ein bisschen Hallo, ne? Häng da ein bisschen ab, guck mir das alles an. Bin ganz gespannt, was die Leute von Vaults da wieder auf die Beine stellen. Ich habe auch ein paar Giveaways dabei, nicht nur Aufkleber, sondern ich habe selbstgemachte Nuka-Cola, Kronkorken. Einfach ansprechen, könnt ihr was abstauben. Das ist immer richtig gut. Genau, und im Zeichen von Fallout wollen wir auch gleich hier in unsere Was denn? Du hattest noch was zu sagen?
Nee, also nur das Übliche. Kommt auf unseren Discord, wenn ihr Bock habt. Ja. Es fühlt sich da tatsächlich langsam.
Da ist was los.
Und richtig gut, schon über 70 Mitglieder. Richtig nice. Über
70, nice. Sehr schön. Ansonsten steht, bevor wir jetzt hier reinstarten, wir haben unser Finale jetzt ein bisschen verschoben, weil wir letztes Mal nicht ganz fertig geworden sind. Wir werden mal gucken, ob wir es heute schaffen. Und tatsächlich noch unsere Tops nach dem abgeschlossenen Walkthrough zu Fallout 1 rausbringen. Und meine Woche stand generell ganz im Zeichen von Fallout, denn ich habe den lieben Basti Eidel von Drakenhofs Mythen besucht. Weil ich ja eh gerade hier in Süddeutschland war, dachte ich, ich steppe da mal vorbei. Ist ja auch ein treuer Zuhörer, der macht immer die tollen Fallout-Streams. Sein Podcast, wo er unterschiedlichste Tabletop-Universen ankratzt und da in die Lore-Deep-Dived, ist auch sehr zu empfehlen. Da war ich am Wochenende tatsächlich und habe mit ihm nicht nur das Masters of the Universe Tabletop gespielt, was sehr, sehr unterhaltsam und kurzweilig ist, sondern ich habe bei ihm auch Fallout London gespielt. Richtig cool. Also habe tatsächlich auch ein bisschen Fallout. Also wir haben zum Frühstück die Fallout-Serie geguckt und ich habe später noch Fallout London gespielt. Also auch ein sehr Fallout-lastiges Wochenende, ehrlich gesagt.
Ja, nice. Ja, klingt super. Fallout London ist irgendwas Besonderes da drin. Also außer, dass es in London spielt und
also
man auf der anderen Straßenseite würfeln muss.
Es ist ein Wahnsinns-Fallout 4-Mod. Das ist wirklich mit so viel Liebe zum Detail, mit eigener Lore, da haben sie wirklich alles angepasst. Die Ladebildschirme, Lade-Icons, das ganze Hauptmenü, das Spiel, das ist einfach ein eigenes Spiel. Hat noch so seine Wehwehchen. Ich bin zum Beispiel schlafen gegangen und bin auf einmal am anderen Ende von London aufgewacht, wusste überhaupt nicht, was abgeht und kurz danach ist das Spiel gecrashed. Also ich glaube, man muss ein bisschen Geduld mitbringen auf jeden Fall, aber das lohnt sich. Ne? Das ist alles so cool. Das spielt zeitstrahlenmäßig zwischen Fallout 1 und 2 und ja, es gibt sogar laut Artworks, habe ich natürlich selber noch nicht getroffen, gibt es einen Ghoul King Charles und so. Also das ist schon sau witzig und die haben wirklich alles angepasst.
Ja, geil, also
hochkarätige Sprecher.
Also auch so richtig aktuell.
Ja, zwei ehemalige Doktoren von Doctor Who sind Sprecher in diesem Spiel. Das ist krass. Also die haben richtig hochkarätige Sprecher und so fühlt sich das auch an. Das fühlt sich wirklich wie ein hochprofessionelles Computerspiel an. Das macht wirklich, wirklich Spaß, muss ich sagen. Sie haben sogar, es gibt natürlich kein Pip-Boy, sondern der hat so eine Art Tablet, was er so mit beiden Händen hält und dann bedient. Also die haben wirklich auf alles geachtet. Ne? Das ist wirklich, wirklich schön. Man fährt sogar schön mit einer Bahn. Also es ist wirklich...
Ist das so ein Fanmade-Mod?
Ja, genau. Weil wir uns ja auch schon öfter mal auf Discord, also, wurde uns ja öfters mal angeritzt, was wohl in Europa so alles passiert ist. Aber ja, London ist verheert. Aber es ist auch noch viel erhalten so. Ne? Ich glaube, London hat weniger unter dem Atomkrieg gelitten, sondern eher unter den Bürgerkriegen in Europa, wenn man sich das so anschaut. Also das sind so meine ersten Eindrücke. Ne? Aber auch wie die alle rumlaufen, sehen alle aus so ein bisschen Peaky Blinders-mäßig. Dann diese harten britischen Akzente. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Neue Gegnertypen. Also wirklich, lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein bisschen Geduld und Frustrationstoleranz mitbringen, was so Spiele-Crashs und Ladezeiten angeht.
Ich gucke gerade einen Screenshot, geil, ein Ghoul in Royal Guard Uniform.
Genau, sowas gibt's und tatsächlich habe ich besonders am Anfang das Gefühl gehabt, dass die Macher von dem Ganzen doch diese Horror-Parts von Fallout, die ich ja auch immer mit am besten finde, dass die da schon auch einen Schwerpunkt legen, weil der ganze Anfang ist schon relativ creepy und mit viel Jumpscares und so.
Ah, okay, ja, cool. Voll meins.
Das schon echt mega nice. Also ich fand das richtig, richtig beeindruckend, wie sowas mordmäßig auf die Beine gestellt wird, ne?
Ja, das ist schon, also gibt ja einige Spiele, gerade halt auch ältere Spiele, wo sich die Modder-Community so richtig ausgetobt hat. Aber einige davon sind schon richtig krass.
Ja, ist auf jeden Fall crazy. Gibt aber auch gute Anleitungen, wie man das Ganze auch installiert, dass man es gestartet kriegt. Da hatten auch, glaube ich, einige Leute eine relativ hohe Hürde am Anfang. Aber wie gesagt, schmiert ihr immer mal ab. Es passieren weirde Bugs, aber an sich, was man da ahnen kann, ist das, glaube ich, wirklich fantastisch. Ja. Lieber Gerrit. Und dann haben wir es auch, oder? Dann gehen wir jetzt gleich mal in unsere schöne Finalfolge hier quasi, was Fallout 1 anbelangt.
Definitiv, ey. Mega, ey, Staffel schon fertig.
Das ist was, ne? Ja, und wir haben euch nämlich letztes Mal zurückgelassen mit dem Hub. Den haben wir noch besprochen. Das war eine der Siedlungen bei Fallout, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wenn ihr das Ganze, den ganzen ersten Part von Fallout 1 jetzt noch nicht so auf der Kette habt, dann springt nochmal zu Episode 9 und hört euch das Ganze nochmal an, denn da fangen wir an, das Spiel Fallout 1 so ein bisschen auseinanderzunehmen. So eine Mischung aus Lore und Walkthrough, damit auch Leute ein bisschen Lust auf das Spiel bekommen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle von uns den entscheidenden Tipp bekommen, was zu tun ist. Und so haben wir natürlich das Hub ordentlich abgegrast, da ein paar Quests erfüllt etc. Und unsere Spur, wir verfolgen ja die Spur der verschwundenen Karawanen, denn welche von den Karawanen, die quasi dieses Ödland mit allem Scheiß versorgen, da verschwinden immer wieder Karawanen und wir suchen immer noch nach dem eindeutigen Hinweis und das Ganze treibt uns jetzt nach Necropolis, nicht wahr, Gerrit?
Genau. Necropolis, nochmal zur Erinnerung, wir sprechen hier natürlich schön, ne? Mitten in Kalifornien liegt Bakersfield, zerstört durch den Atomkrieg und da ja ein in der Nähe gelegenes Vault nicht so ganz geschlossen hat, also die Tür, sind unglaublich viele Ghule dort entstanden. Und die haben sich gedacht, nee, komm, wir bleiben mal nicht unterirdisch, sondern die haben diese Überreste von Bakersfield neu kolonialisiert. Haben wir aber in einer Folge auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und genau dahin verschlägt uns das. Und an Bakersfield, also an Necropolis, fand ich beim Spielen so geil. Also du kommst da rein und erstmal ist viele Städte, also viele Häuser und so, aber alles zerstört. Und an jeder Ecke triffst du Ghule. Allerdings ganz verschiedene Ghule.
Ja, viele Feral Ghouls auch. Viele greifen dich auch an, ne?
Ja, richtig, genau. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Also ich war da drin und das Erste, was passiert ist, ich wurde erstmal von allen Seiten angegriffen und musste mich da echt erstmal durchboxen. Zwischendurch hast du aber auch, finde ich, wieder welche, mit denen kannst du halt auch sprechen. Ne? Du merkst so, okay, hier ist ein bisschen mehr Verstand in dem einfachen Feral Ghoul-Ding. Und ja, so baut sich der Kram im Grunde auch auf. Ne? Also das Ganze liegt östlich vom Hub und leicht südlich von Vault 13. Und im Grunde, du hast so drei Ebenen. Es gibt einmal die Oberfläche, viele verlassene, halb zerstörte Gebäude und da halt wirklich diese Ghoul-Gesellschaft, die sich in verschiedenen, also ne, die sich da aufgebaut hat. Dann hast du die U-Bahn. Da fand ich so ein bisschen, ich meine, man ist ja jetzt tatsächlich auch gerade durchs Hub. Du bist ja schon leveltechnisch schon ein bisschen vorangekommen und ich fand es da tatsächlich ein bisschen lästig. Diese ganzen Ratten.
Ja, die das war für mich so ein bisschen so, weil, ne? Genau wie die Ghule oben, ja, die Feral Ghouls haust du ja in der Regel auch mit ein oder zwei Schlägen um. Also ich war da immer noch mit meinem Melee-Build zugange, hab die alle mit dem Speer erstochen. Das ging verblüffend gut. Ja,
ich auch.
Und ja, wie gesagt, ja, in der Kanalisation manchmal kommen noch diese fetteren Mole Rats. Aber ja, man steigt relativ schnell auch in die Kanalisation, ne? Weil da ist ja auch die Questlinie.
Ja, genau, richtig. Aber da merkt man, finde ich, auch, wenn du im U-Bahn-Schacht bist und das ist halt ein älteres Spiel. Ne? In neueren Spielen haben sie halt eingebaut, gekriegt, dass du dann von Gegnern in einer gewissen Niedrigkeit halt nicht mehr belästigt wirst. Aber hier ist, also das hat mich so ein bisschen so in dem Moment so, oh nein, jetzt wieder drei Ratten, weil die haben mir halt keinen Schaden mehr gemacht. Das war einfach nur, es hat nur Zeit gefressen, weil du musst die anklicken, dann hast du deine zwei Aktionen, die du machen kannst und so. Ne, so, oh.
Ja, ist eine Bremse, ne?
Ja, richtig. Aber sie sind halt da unten und müssen halt aus dem Weg geschafft werden, ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich weiß gar nicht, Ich bin da einfach durch die U-Bahn-Tunnel. Ist da unten irgendwas Besonderes noch?
Ja, da steht dieser eine freundliche Ghoul rum, der auch dann in so einem Lager gleich sagt, oh, hier nicht angreifen und so. Die leben da unten und er erzählt ja auch, dass der oben, der Ghoul-Anführer, Seth, ist halt ein riesen Arschloch. Der ist da in so einer Kirche. Aber den musst du im Prinzip gar nicht aufsuchen. Du kannst dieses Ganze, um mehr Lore zu erfahren, kannst du diese ganze Questlinie kannst du zwischen Seth und diesem freundlichen Ghoul in der Kanalisation so hin und her spielen. Den Ghoul aus der Kanalisation hast du doch bestimmt hier auch irgendwo benannt im Skript, oder? Naja, ist auch egal. Ich glaube, Garrett ist das.
Der heißt wie du. Gut sein. Also Seth taucht ja später nochmal wieder auf.
Ja, Seth ist ein Arschloch, aber den kannst du auch links liegen lassen. Den brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst ja nur Garrett in der Kanalisation und der sagt dir halt hier, wenn du ein bisschen mit ihm laberst, auch mit niedriger Intelligenz funktioniert das. Das fand ich ganz erstaunlich, weil ich mit meinem Charakter echt krasse Hindernisse habe, weil ich den so dumm gemacht habe. Und der sagt dir dann so, ja, hier, du fragst ihn halt nach dem Wasserschiff und du brauchst irgendwie Hilfe. Und dann sagt er halt, ja, wir haben Wasserschiff, aber den darfst du uns auf keinen Fall wegnehmen, weil der macht hier unser Wasser rein. Wenn du uns den wegnimmst, dann sterben wir. So, der liegt hier im alten Vault 12, der Vault von Bakersfield, der damals absichtlich nicht 100% versiegelt wurde, damit die Leute radioaktiver Strahlung ausgesetzt wurden. Ja, dann bist du natürlich, also ich war jetzt gut Mensch, wie ich bin, rennst du da durch die Kanalisation und findest irgendwann so einen Haufen Scheiße. Also so, ich weiß gar nicht, wie Junk heißt das im Englischen. Also ein Haufen Müll. Genau, den findest du in der Kanalisation. Wenn ihr den findet, ich glaube, zweiter Kanalisationsabschnitt ganz rechts in so einem großen Raum liegt das. Man kann ja auch vorher immer schon da durchscrollen und gucken, wo irgendwas rumliegt. Auf jeden Fall mitnehmen ist wichtig. So, wenn ihr ein bisschen Repair-Skill habt, wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr es auch einfach liegen lassen, dann bringt euch das nichts. Aber dann rennt ihr einfach immer weiter und irgendwann kommt ihr dann in den Vault, der da unten liegt. Da kloppt man sich auch so durch und dann wendet man tatsächlich endlich den tollen Wasserschiff. Wenn man dann aber bei den wieder hochkommt in einem anderen Areal von dem von Necropolis, stellt man fest, man hat zwar deren Wasserschiff, da ist eine Wasserpumpe, die kann man dann mit diesem Junk reparieren, wenn man, glaube ich, keine Ahnung, 50% Reparaturskill hat oder so, kriegt man das hin. Das ist total gut, dann kann man hat man die Ghule gerettet und die verdursten da nicht. Dann beißt sie auch so ein bisschen mit der späteren Lore. Warum brauchen die Ghule Wasser? Weil es gibt ja diesen einen Ghoul in Fallout 4 zum Beispiel, der in so einem Kühlschrank ewig lange überlegt und verbuddelt war. Aber naja, egal. Und dann stellt man aber auch fest...
Aber das wird ja aber tatsächlich auch in der Serie aufgenommen.
Ja, die trinken auch, ne? Stimmt. Ja, der Ghoul trinkt genau. Auch. Ja, gut. Ja, vielleicht ist es einfach ein Genussmittel. Und der hat da unten vielleicht auch Kühlflüssigkeit gesoffen in dem Kühlschrank oder so, man weiß es
nicht. Ja, aber daran erinnere ich mich tatsächlich auch, genau, dass man dann
da hast du recht.
Die Pumpe noch reparieren kann.
Ja, genau, du kannst die Pumpe reparieren und rettest sozusagen die Ghoul-Population da. Stellst aber auch fest, dass da Supermutanten in Necropolis sind, die da irgendwie so ein bisschen, ja, die Ghule zwar tolerieren, aber schon irgendwie so ein bisschen die so ein bisschen sich so den Schuh anziehen, ne? Und wenn du genug Intelligenz gesteigert hast, kannst du den Anführer dieser Supermutanten, das müsste auch so das erste, wenn man sich nicht komplett verlaufen hat, müsste das erste Mal im Spiel sein, dass man auf Supermutanten trifft. Haben wir schon drüber gesprochen.
Ist es.
Rosa, Militärbasis und.
Ja. Ist tatsächlich der westliche Teil der U-Bahn und ganz tief in Vault 12 drin, glaube ich, ne?
Was?
Wo du die Supermutanten dann ja entdeckst.
Nee, die triffst du oben. Die sind an der Oberfläche, die oben? Sind in Necropolis, da steht so eine Patrouille rum. Ja.
Ja, aber ich habe in der U-Bahn habe ich tatsächlich auch welche getroffen.
Ach was. Naja. Auf jeden Fall triffst du in Necropolis auf Supermutanten und du kannst ihn halt verarschen und ihm erzählen, dass du ein Ghoul bist. Wenn du klug genug bist oder genug Speech hast, glaube ich, dann checkt er, dann glaubt er dir das. Und dann kannst du da relativ unbehelligt rumlaufen. Mein Charakter war leider zu dumm, also muss ich mich da mit den Supermutanten battlen. Und das war zu dem Zeitpunkt im Spiel, jetzt bei meinem jetzigen Durchlauf, eine ganz schöne Herausforderung.
Also. Ja, weil die klopfst du nämlich gerade im Nahkampf gar nicht so leicht, also gar nicht weg.
Also, das war schon ganz schön happig, ey. Also, da habe ich dann auch eine Schrotflinte genommen, weil die doch mehr Schaden macht. Aber das war schon echt ganz schön knackig. Und vor allen Dingen die mit Flammenwerfer, da steht einer in so einem Nebenraum mit Flammenwerfer, an dem gilt es halt wirklich vorbeizuschleichen. Den hab ich nicht gepackt. Der schießt einmal mit seinem Flammenwerfer, du bist halt tot, weil er irgendwie 70 Schaden macht oder sowas. Also das ist schon echt ganz schön
knackig. Ja, da hilft auch nicht viel.
Aber das ist auf jeden Fall dein Kontakt mit den Supermutanten dort. Und das spielt, also in naher in nicht allzu ferner Zukunft spielt das auf jeden Fall noch eine große Rolle, ne?
Genau, dann kann man ja durchaus zu Seth gehen. Allerdings da tatsächlich ja nur, wie du ja auch schon gesagt hast, das ist halt für die, also du kriegst halt lore-technisch noch einiges mit, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob der mit, dir noch, die, gibt der denn noch mehr Quests eigentlich?
Ich glaube, Quests gar nicht riesig. Du kannst halt wieder im Gespräch noch so ein paar Sachen mitnehmen. Was du bei den Supermutanten auf jeden Fall noch findest, sind Informationen, wo die herkommen.
Mhm.
Nämlich von der Mariposa Base.
Ja.
So, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, man hat halt den Chip.
Ja.
Du hast in Vault 12 so ein bisschen Hintergrundwissen noch rausholen können und so weiter. Du kannst die Wasserpumpe reparieren. Und sonst passiert da eigentlich auch gar nicht mehr viel. Ne? Du hast so das erste Mal, finde ich, gerade mit Vault 12, so ein bisschen auch diesen Hint, okay, es ist nicht alles gut. Hier ist, es war ein Experimentier-Vault, hier passieren auch freakige Dinge.
Auf jeden Fall. Also das zeigt halt noch heftiger die Abgründe, ne? Also ich meine, was du schon herausgefunden hast über Vault 15 und Vault 13, ist ja schon krass, aber ist noch so, ja cool, Sozialexperiment quasi, aber hier ist es jetzt ja schon okay, quasi Menschenversuche, so, ne?
Ja, ich meine, also Vault 13, wo wir her, war das 13, wo wir herkommen, 15, wo wir hin sollten, ne, genau.
Genau,
ja. 13 ist ja so, ja, es ist ein Sozialexperiment, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wo in unserer Gesellschaft passiert nicht sowieso ein Sozialexperiment, wenn ja, viele Leute aufeinander treffen. Brother,
Alter. Slutko und Jürgen.
Ja, richtig.
OGs erinnern sich.
Also großer Bruder und so, ne?
Du bist mein großer Bruder, du bist immer da.
Ja. Genau. Kurze Abschweifung in die 90er. Nee, aber von daher, also das fand ich jetzt auch beim Spielen gar nicht so verwerflich. Aber Vault 12 fand ich dann schon ein bisschen krasser.
Ja, Vault 12 ist auf jeden Fall mies und zeigt halt auf, wohin so Konzerninteressen und Turbokapitalismus führt, wenn man dem Ganzen zu viel freie Hand lässt. So, ne?
Ja, und finde ich aber generell bei Necropolis, also wenn man sich dann so ein bisschen lore-technisch auch da durcharbeitet und halt auch ein paar Gespräche sucht mit ein paar Zombies, die dich nicht sofort umhauen wollen, dann findest du schon viel heraus, auch über die, also jetzt nicht negativ, aber dass es da eine Gesellschaft gibt, dass die Ghule tatsächlich auch Teile von denen wirklich intelligent agieren können und so weiter und so fort.
Mhm.
Fand ich schon auch beeindruckend. Fall. Und
ja, und du erfährst halt auch so ein bisschen was über die Supermutanten und den Meister schon, ne? Also es wird so das erste Mal so ein bisschen gedroppt, auch vom Unity gesprochen und so. Das ist
ja,
es, ne?
Genau.
Ja, so ist es. Und wir hatten von einem, also da sind wir da zum, also wir sind, endlich haben wir unseren Wasserchip und endlich können wir das Zeitlimit dieses Spiels beenden und bewegen uns nach Vault 13 zurück und übergeben den Wasserchip.
Ja, dann passiert der geilste Scheiß.
Der Overseer ist super glücklich. Und die Leute im Vault himmeln dich jetzt schon an. Das ist fürs Ende des Spiels relativ wichtig. Die finden dich alle richtig geil. Du wirst da halt schon wie so ein Held verehrt. Und der Overseer sagt aber zu dir, du erzählst ihm halt, er fragt halt, was genau, du sollst so Berichte abgeben. Die speist du da an den Supercomputer ein und dann wertet er deine Berichte aus von der Außenwelt und er sagt, oh, das ist ja mehr als bedenklich und erschütternd. Und fragt dich halt so, ja, was ist denn das mit diesen Supermutanten und so? Und gibst halt auch die ganzen Infos und so, dass das irgendwie immer mehr werden, dass immer mehr Leuten auffällt. Und dann sagt er halt, ey, den Berechnungen vom Vault-Computer zufolge ist das eine Riesenbedrohung für uns. Weil auch der Meister eine Übersicht hat von verschiedenen Vaults. Und er schickt halt die Supermutanten los, die Vaults zu raiden. So. Und deswegen sagt er, okay, die Supermutanten scheinen ziemlich knackig zu sein. Du bleibst jetzt doch nicht hier, wie geplant, und wir machen den Vault wieder zu. Du gehst diesem Supermutanten-Ding auf den Grunde. So, das ist ein bisschen so der Auftrag, den man dann der Overseer gibt, ne?
Mhm. Genau, also im Grunde, er schickt dich halt wieder los, ne? Er schildert dir ein neues Apokalypsen-Szenario, gibt dir einen neuen Feind, wenn du so willst, und sagt so, ey, da musst du hin, wir brauchen Infos. Los.
Auf jeden, genau. Und ja, so begibst du dich wieder mal auf die Reise. Und du hattest schon Infos bekommen im Hub über die Brotherhood of Steel. Also zumindest, dass die existieren. So. Und du denkst, ja, dann schaue ich da mal vorbei. Und läufst nach Lost Hills. Und das Ganze haben wir ja tatsächlich schon mal schwerst thematisiert mit Roger Maxon und seinem Exodus von der Mariposa Militärbasis zu den Lost Hills, wo er dann letztendlich die Brotherhood of Steel gegründet hat. Und genau bei diesem Bunker tauchst du auf. Also im Prinzip so ein überirdischer Bunkereingang. Im Prinzip ein Fahrstuhl in einem Bunker oben, in einem ganz kleinen, mit dem du dann runterfährst zu einem unterirdischen Bunker. Das ist im Prinzip Lost Hills. Aber das ist so ein kleiner Bunkereingang. eingezäunt von Stacheldrahtzaun mit zwei Brotherhood of Steel Wachen in Powerrüstung, die davor stehen. So, da kommst du an und sagst, ja, was ist denn hier los, ne? Kann ich da mal rein? Dann sagt er, nee. Dann sagst du, ja gut, bin ich. Und dann sagen die so, ja, willst du unbedingt? Und dann sagst du, ja, was muss ich denn machen? Sagt er, ja, hier, du musst die heilige Queste quasi begehen, alles so ein, ja, so rittergeschwängerte Sprache, und dann schickt er dich halt los zu The Glow. Und da sollst du nämlich so ein Arcanis Brotherhood-Relikt bergen. Ja, und im Prinzip schicken die dich auf so eine Reise. Das ist die Ancient Brotherhood Disc, sollst du halt finden. Und im Prinzip macht das die Brotherhood mit jedem, und die verrecken halt alle in The Glow, weil das ist ein super verstrahlter Bereich. Denn The Glow haben wir auch schon besprochen, das war diese alte FEV-Forschungsstation von Westech, und du begibst dich dahin. Und der findige Spieler nimmt dann nämlich zwei Red X. Damit kriegst du nämlich 100% Radioaktivschutz für die nächsten 24 Stunden. Kommt nicht auf die Idee, Ian einzugeben, weil ihr habt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nur zwei oder drei. Nehmt selber zwei. Ich weiß gar nicht, was mit dem NPC passiert. Werden die auch von Radioaktivität betroffen? Ich glaube nicht, oder?
Oh, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, das bist nur du selber, ja, der davon betroffen wird.
Also ich habe ihn immer oben stehen lassen. Dann nimmst du ein Seil, gehst auf diesen Stahlträger, wenn es das Seil, dann kannst du da runterklettern. Haben wir alles schon besprochen, du kletterst da auf jeden Fall runter. Du kannst da noch so ein Rätsel mit dem Strom machen und die Türen freischalten und all sowas. Dann kannst du noch tiefer rein, findest einen Haufen geiler Ausrüstung und noch ein bisschen Lore. Aber es geht eigentlich darum, dass du diese Ancient Brotherhood Disc findest. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass dieser D. Allen sich damals abgegrenzt hat mit seiner Einheit von diesem Exodus von Roger Maxon, als sie nach Lost Hills auf dem Weg waren, und er hat sein eigenes Ding gemacht. Und der ist nämlich nach The Glow gegangen, weil er dachte, okay, da wäre die Antwort. Und ihr findet diese Ancient Brotherhood Disc, und die kann man sich tatsächlich reinziehen und sehen, was da drauf ist. Soll ich den Text mal in Englisch verlesen?
Ja, mach doch gerne mal.
Ja. Captain Maxon was right. This place is death. I'm writing this so that if we don't make it back, someone, someday, might find out what happened to us. We made it to the glow after 20 days of hell. But that was the easy part. The radiation levels began to shoot up as soon as we could see the giant crater. We checked out supplies and figured with our armor and our anti-rad supplies, we'd be fine for at last a day of exploring. We felt it was a calculated risk, but the technology we had, the potential of recovering, was worth it. We climbed down the crater to the first level, and everything seemed to be according to plan. The power was off, so we didn't need to circumvent the security, or so we thought. There wasn't much of value on this level, so we pushed on. The second level was more of the same. When Jensen dropped to the third level, all hell broke loose. The security sensors had been burned out on the first two levels, but not on the third. Jensen was cut to ribbons before he knew what was happened. We'd never seen weapons cut through power armor like that. Men started dropping right and left, and the ones who were still alive lost it. I tried to regroup, but only Soto and Camarillo made it back up here to the first level with me. The fact that I can smell Soto's burning flesh when his arm was taken off means that my power armor is no longer airtight, so I'm sucking up a lot more rats than I had planned on. I'm leaking hydraulics at an alarming rate. We need to get far enough away from this place before my armor dies. Camarillo seemed fine physically, but he wandered off about an hour ago, mumbling something about Gehenna. That bastard has all the anti-rad. That leaves Soto and myself. We can't make it far enough away from here without the anti-rats. So I've got to try to find Camarillo before it's too late. Sergeant Allen, United States Armed Forces. Also das sind so seine letzten Worte. Und ja, das finden wir. Wir finden auch allerhand heraus über die ZAX 1.2. Das ist ein Supercomputer. Der kommt in Fallout 1 vor. In Fallout 76 kommt tatsächlich noch der ZAX 1.3C in Vault 51 vor. Das sind so super Sicherheitscomputer, die das da alles steuern. So, wir finden noch eine Holodisk übers FEV. Also da ist wirklich einiges los in diesem Bunker. Wir kriegen einen Haufen Lore dadurch, was auch super so Schlüsselmomente sind. Und ja, aber mit dieser Ancient Brotherhood Disk haben wir im Prinzip das geborgen, was wir haben wollten. Und damit, also wenn man nicht diesen Vault noch komplett untersuchen will, das ist relativ aufwendig und kräftezehrend. Man kriegt aber einen Haufen coole Ausrüstung. Aber man kann sich damit jetzt zurück zur Brotherhood begeben und wird dann tatsächlich hereingelassen. Der Typ da am Eingang ist ziemlich verwirrt, dass man es tatsächlich geschafft hat. Und ich hatte ja schon mal erzählt, man kann das Ganze abkürzen, indem man das schon früher erledigt. Dafür muss man aber wissen, wo The Glow ist. Also da könnt ihr euch natürlich heutzutage im Internet einfach raussuchen, welcher Sektor das ist und da runterlatschen. Aber der normale Gang ist halt einmal zum Brotherhood of Steel Lost Hills Bunker. Der sagt dir, wo das Ding ist und sagt, hol mal diesen Scheiß da. So, und ja, dementsprechend lassen die euch dann rein und ihr werdet sozusagen Anwärter bei der Brotherhood und lernt auch relativ schnell Roger Maxon kennen. Der ist nämlich inzwischen ein richtig alter Sack in so einer Kutte. Und der sagt, ja, hier richtig gut gemacht und so. Und dann fragst du ihn halt, ey, was ist eigentlich mit den verlorenen Karawanen? Weißt du da was zu? Und der sagt halt, ja, er hat mal zwei Teams losgeschickt. Eins in den Osten, die haben nichts herausgefunden so richtig, und eins in Norden. Und das aus Norden ist nie zurückgekehrt. So, da weißt du natürlich alles klar. Du musst halt mal gucken, was da im Norden los ist. Und ja. Das ist so ein bisschen so das Ende da in den Brotherhood of Steel Bunker vorerst. Du kannst doch noch allerhand Zeug machen, kannst dich von so einer Chirurgin aufpimpen lassen für ziemlich viele Caps, kannst du deine Fertigkeitsattribute kannst du halt verbessern und sowas, kannst du noch so ein paar Sachen sammeln, kannst dir noch aussuchen für deine Reise nach Norden für ein Geschenk von der Brotherhood. Ich habe die Power Fist gewählt, weil ich ein Melee-Build habe, aber die haben noch viele andere tolle Sachen. Ja, und so kannst du so ein paar Sachen noch abgrasen da auf den 4 Leveln, glaube ich, was dieser Bunker insgesamt hat. Das ist halt technologisch echt ziemlich hoch gerüstet, lernst da viele Leute kennen irgendwie, aber die sind noch alle recht reserviert, weil du noch Anwärter bist, ne? So. Und ja, also im Prinzip geht's dann schon zur Mariposa Militärbase. Man hat durch Frage-Antwort-Spiele im Vorfeld, aber bevor wir jetzt das Endgame mit der Mariposa Militärbase einleiten, haben wir noch den Boneyard. Das ist im Prinzip das ehemalige LA, Gerrit.
Ja, genau. Der ganze Kram ja relativ dicht genugt, weil wir sprechen hier von L.A., ne? Wenn irgendwo Bomben drauf fallen, dann definitiv da drauf.
Ja, erstmal die Küstennähe so, ne? Logisch. Das ist easy zu erreichen.
Ja, und halt auch so, ne? Also es ist halt ein Wahrzeichen der von Amerika. Ey, wenn du die irgendwie treffen willst, dann haust da auf jeden Fall eine Atombombe drauf. Boneyard, ganz kurz erklärt, hier wieder, ne, im Zweiten Weltkrieg Atombomben drauf, Feuersturm nach Atombomben, Strahlung und so weiter, ganz viel wurde zerstört. Die Bevölkerung, die es geschafft hat, in einen von den Demonstrations-Walls, also, ne, diesen Voltec hatte ja im Vorwege schon Walls gebaut, darüber haben wir in unserer Vault-Folge gesprochen.
Ja, es gibt diesen Proto-Vault unter der Kathedrale, ne?
Ja, genau, ne, das ist halt einer so ein Vorführ-Vault halt einfach, ne? Mit dem sie mal zeigen wollten, so hier so und so ist das. Und dann gab es ja auch ganz, ganz häufig diese Übungen und so, die am Ende dann, als es ernst wurde, keiner mehr ernst genommen hat.
Ja, aber die ganzen die aus es halt der ernst Serie genommen, sind ja aber auch in der Los Angeles-Region, ne?
Ja, das stimmt.
Also, da gab es schon, glaube ich, einiges an Walls, was ja auch total sinnvoll ist, ne? Weil Los Angeles hat eine hohe Populationsdichte, viele reiche Leute. Also, das macht schon Sinn, dass da auch viele Walls sind, ne?
Ist nicht wo, in Fallout 4 rennst du doch auch ganz am Anfang in so einen Vault-Eingang, also fliehst du ja vor dem Atomkrieg.
Mhm.
Ist das nicht auch ein Vorort von L.A.?
Boston? Nee, das ist woanders.
Nee, das ist Boston drüben.
Ja.
Ja, gut. Das ist dann die etwas andere Seite von Amerika. Boston, dieser Vorort von L.A. Wer kennt ihn nicht? Ja, zumindest da kommen dann die paar Überlebenden her, die bauen halt, deswegen heißt es Boneyard, weil sie in den Skelett, also in den Metallüberresten, die halt sehr skelettartig aussehen, ja, bauen sie halt wieder ihre Zivilisation auf, ne? Und deswegen Boneyard, weil das halt alles ein großer Friedhof ist. Und ja, da bauen sie sich halt wieder auf und werden dann aber Jetzt bin ich befragt, ist das schon erster Teil, wo sie ja wieder vom, ja klar, werden später aber vom Meister und seiner Supermutantenarmee überrannt und der Meister gründet dann ja eine Art Sekte.
Ja, das ist aber da in der Kathedrale, ne? Also die macht er sich frei, weil die Kathedrale, die haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, haben wir das schon mal besprochen? Die Kathedrale ist ja, das ist ja so spendenfinanziert, kurz vorm Krieg errichtet worden und hat auch den Krieg komischerweise überstanden. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass das so dadurch von den Jüngern der Kathedrale, diese Children of the Cathedral, wird das Ding ja als so heilig verehrt, weil das diesen Atomkrieg überstanden hat und wie so ein riesiger Zahn aus Los Angeles, aus dem Gerippe Los Angeles herausragt, ne?
Ja, genau, und das macht das halt zu was Besonderem. Und ja, es finde ich, wenn man das als weiß ich, aber als Symbol als sich, fand ich die Kathedrale oder so generell dieses Bildnis der Kathedrale schon krass, weil es halt so ein das Verehrte, was halt von den Reichen, also da geht es ja nicht darum, dass es eine Kathedrale ist. Klar, Glauben, hier ist wieder eine Sekte da, sondern das ist ja wieder so dieses, ne, dieser Privatfinanzierte hat dann überlebt und deswegen, oh, und ein, ne, und so weiter und so fort. Das ist schon wieder ein krasser Hink so in die Richtung Kritik, was das angeht. Ja, aber im Grunde ist es genau das, ne? Also der Boneyard steht unter Kontrolle des Meisters. Supermutanten sind unterwegs. Und du hast halt diese Sektenmitglieder, also du hast halt beides. Du hast halt sowohl menschliche Leute als auch Supermutanten. Wobei ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil.
Ja, die Supermutanten sind ja doch eher versteckt, ne? Also der Meister hat ja viele Nightkin, ja, genau, unten in den Hinterräumen seiner Kathedrale und vor allen Dingen in dem Vault unter der Kathedrale,
genau,
wo ja eigentlich mal dieser Vorführ-Vault von Vault-Tec ist, haben sie ja diese Kathedrale drüber gebaut, da ist auch der Zugang und diesen Namen Boneyard hat Los Angeles ja bekommen, weil einfach diese ganzen Metallgerippe der Gebäude einfach wie so ein Knochenfriedhof irgendwie wirken. Und du hast halt drumherum etliche Waffenschieberbanden, du hast organisiertere Gruppen, Zivilisationen, die immer in kleinen Segmenten da im ehemaligen Los Angeles leben. Und die haben auch eine riesen Deathclaw-Plage, die da mal eingefallen ist. Die hat halt diese Fraktion ziemlich auseinandergedrängt. Und ja, da ist halt einfach so ein, ja, jeder rührt da in seinem eigenen Süppchen rum. Der Vault-Dweller erledigt später noch dieses, also der Held aus Teil 1, dieses Deathclaw-Problem und schafft so diesen Waffenhändlern zum Beispiel ein bisschen mehr Freiheit wieder, dass sie ihre Territorien zurückkriegen und sich nicht mehr verschanzen müssen auf ihre Insel in so einem kleinen Giftsee. Also da geht so ein bisschen nebenquestmäßig einiges ab. Aber man muss einfach sagen, dass das Ganze, ich finde, der Boneyard dafür, dass der sich um das Endgame-Areal des Spiels abspielt, finde ich, für das Main-Game nicht so eine Riesenrolle spielt. Also du kannst da ein bisschen XP farmen und sowas und besonders der Kampf gegen die Deathclaws, dann kannst du dir ziemlich geile Ausrüstung und Upgrades holen bei dieser Waffenhändler-Gilde. Aber alles in allem ist das, finde ich, nicht so der riesengroße Wurf.
Nee, also gefühlt wirst du da so ein bisschen durchgeschleift. So, jetzt mach mal hinne, wir wollen mal zum Ende kommen. Aber das ja, Gefühl habe ich tatsächlich insgesamt, nachdem wir den Chip abgegeben haben.
Das muss ich auch leider bestätigen. Da ist bei mir auch so ein bisschen, jetzt besonders bei meinem jetzigen Durchgang, habe ich natürlich noch mal ein bisschen wacher gespielt und so ein bisschen so auf den Spielfluss geachtet. Und tatsächlich, das war auch mein Ding. Nachdem der Wasserchip abgegeben hat, muss ich sagen, zieht sich das. Und ich finde vor allen Dingen die Kämpfe gegen die Supermutanten, wenn wir gleich zur Mariposa Militärbase kommen, die sind schon so arg knackig zu dem Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, was hätte ich jetzt noch alles farmen müssen, damit ich auf dem Stand bin, da halbwegs angenehmes Spielgefühl zu haben? Weil das ist wirklich krass. Oder wie hast du es empfunden? Fandest du die Militärbase, fandest du das entspannt zu spielen oder spaßig?
Nee, also wie gesagt, vorher war es ja schon, ich bin tatsächlich bei dem The Glow schon 3-4 Mal gestorben, weil natürlich, woran hat Garrett nicht gedacht, ist an genug Red.
Ja, ja.
Das heißt, aber Das ging ja noch, also da hast du dich ein bisschen durchgekämpft, alles gut, ne? Ich fand, das hat man noch hingekriegt, ist dann zurück, dann war ich ein bisschen, ja, man konnte dann noch ein bisschen was machen, alles gut. Dann kam der Boneyard, da wurde man ja wirklich so ein bisschen so, ja, hast hier und da so ein bisschen Lore-Snippets bekommen, aber
ja, ich da hätte gerne noch mehr Arbeitslager gehabt. Und sowas. Und das fand ich alles irgendwie, das fühlte sich so zerrig an, weil du dachtest, finde ich, bis nach dem Glow war man so sehr auf das Main-Lore eingeschossen und dann verliert sich das Spiel, finde ich, so ein bisschen tatsächlich.
Ja, genau. Genau also das. Als wenn
finde
noch,
diesen ganzen
wir haben noch so 50 mit, Ideen.
Ja.
Na, aber irgendwie, ja, jetzt auch nur noch Speicherkapazität auf unserer CD für eine halbe Stunde Spielzeit.
Ja, ich finde so diesen Aufbau mit dem Boneyard und L.A., das hätte man eigentlich vor The Glow machen müssen. So.
Ja.
Also, ne, dass man da einfach, dass das so eine Stadt ist wie The Hub oder so, wo man reinkommt, ein bisschen was erledigt und dann geht's weiter. Weil ich finde, mit The Glow wird so dieses Endgame eingeleitet im Prinzip und dann zieht sich das halt so wahnsinnig. Und der Boneyard ist halt so nochmal so ein richtiger Dämpfer, finde ich. Weil das habe
ja,
ich auch
genau,
also in meinen anderen Spieldurchläufen, weil es auf der Karte auch so angeordnet ist, bin ich dann immer von der Brotherhood, hat er natürlich einen Auftrag gegeben, geh nach Norden, das habe ich natürlich gemacht. Dann alleine sich da reinzuballern in die Militärbase ist schon knackig genug. Da sind ja irgendwie 4 Supermutanten auf dem Vorhof, die richtig Feuerpower haben. Und da beißt man sich halt echt die Zähne aus, ne? Da musste ich echt taktisch vorgehen. Und so als Melee-Build ist das halt auch gar nicht mal so einfach, ohne Power-Rüstung und so. Und naja, dann geht's rein in die Militärbasis. Da musst du noch so einen Funkgerät-Trick machen, einmal so den Funkgerät antworten von den Supermutanten, damit die nicht Verstärkung holen. Und dann geht's rein da. Und ja, wir haben über die Mariposa Militärbase im Prinzip lore-mäßig schon alles verraten, was es zu verraten gibt. Das ist der Ort, wo der Exodus von Maxon damals losging, wo die großen Offenbarungen für ihn war, was da wirklich passiert. Ist ein Schlüsselort für Fallout, kommt auch in Fallout 2 nochmal vor.
Ursprünge des FEV.
Ja, Ursprung des FEV ist ja eigentlich The Glow.
Ja, okay, aber wo es dann in die falsche Richtung gedreht wurde, sagen wir so.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Da kämpft man sich auf jeden Fall durch, entdeckt die finsteren Geheimnisse da unten. Wahnsinnig viele Fallen, Lasertüren, Geschütze, mega viele Supermutanten. Ich fand das wirklich so anstrengend bei meinem jetzigen Durchgang. Also das ist wirklich knackig hoch 10 gewesen, wo ich mich frage, okay, wo habe ich die falsche Abfahrt genommen, dass das Spiel eben noch total angenehm und zwar fordernd war, aber auf einmal ist es echt so, dass ich ständig neu laden muss, weil ich verreck. So und immer so auch die Kämpfe aus Glück gewinnen, ne? So einfach immer wieder lad und dann trifft der halt einmal nicht und das ist so der entscheidende Punkt, wo ich ihn dann umboxen kann. Also das war schon wirklich,
ja,
wirklich
genau.
Anstrengend.
Mhm. Ich hatte halt grundsätzlich auch nie das Gefühl, dass ich gut genug bin, hier jetzt wirklich durchzugehen, sondern es war halt immer so, okay, ich habe viel gespeichert, ich weiß jetzt, okay, der geht da vorne so, der wird dann erstmal das und das machen, okay, ich kann also erstmal ne laden und dann kann ich mir agieren. Aber genau das, es zieht sich einfach und irgendwie erlebe ich den gleichen Kampf, so zumindest mein erster Eindruck, so jetzt zum 20. Mal.
Ja, genau. Ja, das ist dann halt irgendwann echt so ein bisschen zäh. Ja, das ist das ist dem Alter des Spiels geschuldet auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch durch modernere Spiele auch gar nicht mal so viel später nach Fallout 1 Spiele, die damals rauskamen, haben es uns schon sehr viel einfacher gemacht. Und da hat sich das Spielgeschehen schon eher dem Level des Spielers angepasst. Ich nenne jetzt immer Diablo 2 oder sowas, ne, wo du einfach,
Kam
gar nicht so viel später als Fallout. Das war ein paar Jahre später, kam Diablo 2 raus. Und selbst da hat es so einen besseren Spielfluss, ne. Also, das war schon echt knackig. Vielleicht hätte man einfach noch mehr Nebenquests machen müssen, um besser zu leveln, ein bisschen mehr rumlaufen, Sachen finden, sich ein bisschen mehr bemühen. Ich weiß gar nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon eine Power Armor kriegen kann, wenn man sich vernünftig verhält. Ich glaube, mit genug Speech und Intelligenz kann man tatsächlich zu dem Zeitpunkt in Lost Hills schon irgendwo eine Power-Armor abstauben. Dann ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher.
Kann sein.
Der Hauptaugenmerk an Mariposa ist aber, dass du herausfindest, dass, also du bringst so einer Wissenschaftlerin der Brotherhood, nachdem du das da alles durchgeäucht hast und alles entdeckt hast, was geht, auch diese ekligen Glibber-Tanks da im Keller und so, bringst du einer Wissenschaftlerin der Brotherhood, Vren heißt die, glaube ich, bringst du ein ganz tolles, habe ich hier, glaube ich, sogar aufgeschrieben, Vree heißt die, genau. Da findest du Informationen, mit der Vree herausfindet, dass die Werdung zum Supermutanten den Supermutanten sterilisiert. Was natürlich erstmal eine Information ist, okay, schluckst du so, alles klar, weißt du jetzt Bescheid, speicherst du ab. Sehr, sehr wichtig, wenn du genug Speech hast, ist das am Ende die Lösung des Spiels. Genau, denn wenn du das gemacht hast, berichtest du natürlich der Brotherhood, die sind natürlich so, ja, geil, geil gemacht, Junge, Alter, hast sie da alle ausgelöscht, richtig geil, kommen keine mehr, super gemacht, kannst mitmachen bei uns. Und dann wirst du halt da aufgenommen als Ritter in die Bruderschaft, kannst dann auch da noch mehr Sachen bedienen innerhalb des Gebäudes, auf einmal sind auch alle nett zu dir und ja, kannst da dir ordentlich Gegenstände noch farmen, kannst noch, ja, ich glaube, da kriegst du auf jeden Fall dann eine Powerrüstung und dann ist das Endgame eingeleitet, ne, dann hast du es halt auch einfach faustdick hinter den Ohren. Ja, und der Name Meister ist jetzt schon auch mehrfach gedroppt worden, so, ne.
Ich glaube, haben wir den nicht sogar schon mal erklärt?
Den Meister, ja, ein bisschen seine Vorgeschichte, ja.
Ja, genau, ne? Also im Grunde, hier haben wir Richard Moreau, der dann zu Richard Grey wurde und damals tatsächlich in Vault 8 gelebt hat. Und ja, ist einfach ein Genie seiner Zeit. Problem an Genies haben ja manchmal so eine leichte Abdriftung in komische Dinge. Und er hat halt einen Plan entwickelt, ne? Er sah halt die Mutanten als die Zukunft der Menschheit. Und zwar nicht irgendwelche, sondern er hatte sich ja auch die FEV-Geschichten dazu zu nutzen gemacht. Und hat da ja tatsächlich dann auch gesehen, dass man super, also ne, die Supermutanten schaffen kann. Und das sah er so als die neue Herrenrasse, also die ja, Master Race ja, an die.
War ja damals mit Harold, das war ja einer aus seiner Gruppe. Er wurde ja aus seinem Vault, glaube ich, rausgeschmissen, weil er des Mordes angeklagt war. Deswegen hat er auch seinen Namen geändert. Ja. Und dann hat er mit so einer kleinen Expeditionsgruppe ja die Reise da zur Mariposa gestartet und da haben sie dann ja auch diese Labore entdeckt und diese grünen Glibbertanks im Keller und da wurde er von so einem Kran da reingeboxt. Ich glaube, das haben wir auch alles schon mal besprochen, ne? Dass er dann ja, da genau, das so super wir, mutiert schon. Wurde und er hat tatsächlich seinen Körper aufgegeben, weil für ihn Fleisch schwach ist und nur eine Last, um sich dann in dem Prototyp Vault in L.A. eben so eine Aufseherkanzel integrieren zu lassen. Also er ist so eine Biomaschine quasi. Ganz ekliger Typ.
Ja, und verfolgt halt den Plan, grundsätzlich ne Menschheit durch Supermutanten zu ersetzen. Also die Supermutanten sollen gewinnen. Genau, eine neue Rasse. Ja. Und hat ja tatsächlich nicht nur die Supermutanten geschaffen und halt diese, ne, er hat sich halt eingenistet, haben wir eben schon ja gesagt, im Boneyard und unter der Kathedrale. Ist halt seine Base in dem Vault und hat halt dort auch die Children of the Cathedral erhalten ihn halt für die Holy Flame, also den ne, Father of Hope, den großen Erlöser, der alles dafür tun wird, um die Menschheit nach diesem großen Krieg halt zur Erlösung zu bringen und so weiter und so fort. Tatsächlich ganz, ganz interessante Side-Facts. Er hat auch die Floaters und die Centaurs erschaffen, welche ja später dann, ist das dann Fallout 4?
Nee, Fallout 4 wurden die nur als Konzeptart, da wurden die gecancelt. Aber die schaffen es tatsächlich, die sind in Fallout 3. Ich glaube, in New Vegas sind sie nicht, wenn ich mich täusche, aber in Fallout 3 sind sie auf jeden Fall. Also die haben es quer durchs Land geschafft.
Genau, also ne, genau, die haben sich tatsächlich ziemlich, ziemlich stark ausgebreitet. Dann sind so ein paar Sachen, dass die brüllen ja immer, also ne, während seiner Konversation, also während du mit ihm redest, fängt er ja plötzlich an rumzubrüllen, we need one race, one goal, one people, one leader. Und das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Referenz zurück aufs Dritte Reich, ne, wo ein Volk, ein Führer so ein Leitspruch war. Und das soll halt nochmal so ganz, ganz klar zeigen, so ey, der Kerl hat ein bisschen Schraube locker und hier sind seine Herrenrassen, Fantasien kommen hier durch und so weiter und so fort. Und versucht halt, ähnlich wie die Nazis damals mit Gewalt, die Welt zu erobern.
Ja, das sieht halt alles andere als minderwertig an.
Ja, genau. Also das, ja, aber das impliziert ja diese Herrenrassengedanke, ne? Dass nur die Rasse, die er für würdig erhält, überhaupt wert ist und der Rest muss halt weg.
Und diese Information, die wir haben, dass Supermutanten steril werden, das ist halt der Schlüssel. Und die nehmen wir nämlich mit, denn wir reisen wieder von der Brotherhood zurück nach L.A. in den Boneyard, denn da steht die Kathedrale oder auch Cathedral of Happiness, wie sie vor dem Krieg bekannt war. Und das ist halt so eine, haben wir schon erwähnt, durch Spendengelder errichtete Kathedrale in der Vorkriegszeit. Und die steht aus diesem Meer der Trümmer, sticht die total heraus und dient als Town of Los Angeles Wall. Das haben wir alles besprochen. Und ja, da kommen wir rein. Da gibt's so ein paar Sidequests, die du noch erledigen kannst. Da gibt's zum Beispiel den Father Lasher. Das ist so ein gewalttätiger Pfarrer, der da irgendwie die Jünglinge verdrischt und ganz harte Strafen an den Tag legt. Den kannst du da umbringen. Von dem kriegst du auch einen Zugangsschlüssel, um in die hinteren Räume zu kommen. Du hast, was ich ganz interessant finde, da wo eigentlich die Predigerkanzel ist in der Kathedrale, hast du so einen riesigen Bildschirm, wo der Meister drauf projiziert wird, wo er den Leuten so Anweisungen gibt, so à la They Live, falls du den Film kennst. Sie leben.
Ja, ja.
Da hast du auch immer dieses Obey und Consume und so. Und so ein bisschen vom Stil her ist das so. Genau. Aber da fragst, redest oder kämpfst du dich halt durch, je nach Spieltyp, kommst in die hinteren Räume, kannst dann doch noch den Kirchturm erforschen, da gibt's ordentlich was an Gegenständen zu holen, aber auch ein paar richtig knackige Nightkin, die du da bekämpfen musst. Und kommst du letztendlich unten rein in so eine Bücherei, wo so ein Bücherregal zu verschieben ist. Man kann sich da relativ gut reinsneaken, wenn man sich so eine Kutte besorgt von den Children of the Cathedral und sich da so reinsneaken. Ja, das hat natürlich euer lieber Andy nicht gemacht. Ich habe mich da reingeschossen. Da unten sind Floater und Zentauren. Da gab es natürlich erstmal Kasala. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt dann eine Powerrüstung und dann kam das ziemlich gut an.
Ja,
boxst du und schießt dich da
durch. Ich bin
halt
auch nicht geschlichen.
Das macht halt auch viel mehr Spaß. Da sind Supermutanten ohne Ende. Du kämpfst dich quasi.
Also wie gesagt, geschlichen bin ich auch überhaupt nicht. Also ich habe genau das Gleiche gemacht.
Ja, es macht auch am meisten Spaß. Um dann am Ende den Meister zu finden in seiner Overseer-Kanzel. Und jetzt würde mich mal interessieren, hast du gegen den gekämpft?
Ich muss gestehen, ich habe vorher oft gespeichert und ich musste tatsächlich auch häufiger laden.
Ja.
Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal gegen ihn gekämpft und es tatsächlich aber auch 1 oder 2 Mal mit Gesprächen versucht, also mit Dialog, ja.
Und wie hast du ihn am Ende besiegt?
Ich habe ihn bekämpft.
Ach, echt cool. Ja, weil ich habe echt, so ich weiß noch, mein letzter Run in der Meisterschule, du kommst halt unten rein und er ist eigentlich erstmal sehr gesprächig. Er ist erstmal so, okay, du kannst ihm zum Beispiel auch sagen, dass du gerne Teil der Unity sein willst, dann bringt er dich nach Mariposa, die tunken dich da in so einen Glibberbottich und dann wirst du Supermutant und dann ist das Spiel auch vorbei. Also ist auch ein valides Ende, ne?
Ja, habe ich auch ausprobiert.
Geht auch. So, und du kannst aber auch, wenn du, ich glaube, du musst aber auch genug Speech haben, ich bin mir nicht so sicher, oder genug Intelligenz. Ich habe ihn jetzt in meinem Melee-Durchgang, habe ich ihm auf die Schnauze gehauen, ne? Also es war ein knackiger Kampf, aber mit Power-Rüstung, genug Stimpacks und so funktioniert das. Da sind halt überall so Selbstschussgeschütze. Er selber hat noch so eine Gatling, so eine Doppelte, das ist schon ganz schön knackig. Aber die Todesanimation für ihn ist auch ziemlich cool. Kann man sich auch alles im Internet reinziehen. Auf jeden Fall, ihr kommt da runter und erstmal redet er mit euch. Und wenn ihr diese Information habt, dass die Mutanten steril werden, könnt ihr ihn davon überzeugen, dass das mit seiner Weltmachts- und Herrenrassenfantasie ja überhaupt nicht aufgeht, weil die sich nicht fortpflanzen können. Du kannst normale Menschen zu Supermutanten umbauen, aber die können sich ja nicht fortpflanzen. Das heißt, irgendwann, wenn er, nehmen wir an, er hat alle Menschen umgebaut zu Supermutanten, würden die halt irgendwann aussterben, weil die halt sich nicht fortpflanzen können.
Richtig.
Und das ist so ein bisschen die Krux. Und so ist eigentlich der einfachste Weg, den zu besiegen. Und das finde ich sehr bezeichnend für Fallout, dass du halt den Endboss mit Reden besiegen kannst. Weil
ja,
er ist dann super verzweifelt und löst den Selbstzerstörungsmechanismus für den Vault, für den Los Angeles Vault aus.
Ja, fand ich auch. Das ist schon krass, dass hier wieder so auf dieses klassische, ne, das Wort ist stärker als Dings, weil wenn man. Ich glaube tatsächlich, es ist Intelligenz, die du brauchst. weil er dich als einigermaßen ebenbürtig, was die Intelligenz ist, ansehen muss. Dann kriegst du halt den Bereich und kannst ihm halt das einfach logisch erklären, woher auch deine Infos kommen und so. Und das finde ich schon geil.
Auf jeden Fall, ja. Das schließt auch, finde ich, den Kreis dieses Spiels ganz gut. Da kriegen sie am Ende dann halt echt noch gut die Kurve, ne?
Ja.
Ja, weil ich finde tatsächlich dieses Vorgeplänkel ist sehr, sehr zäh, das weiß ich noch. Und wenn du keine Powerrüstung hast und das mit Kämpfen versuchst, boah, das ist auch wirklich ganz schön dürftig. Das weiß ich noch, da hatte ich diese normale Soldatenrüstung, wo ein Model auch so einen braunen Rucksack trägt und so einen Helm auf hat und so, weißt du?
Ja.
Die hatte ich beim ersten Durchgang letztes Jahr. Und da muss ich sagen, da bist du kläglich gescheitert, weil das einfach zu schwer ist. Und da habe ich halt ein bisschen gegoogelt, weil ich irgendwie verpasst habe, mir die Powerrüstung zu holen. Und dann bin ich nochmal zurück, habe eine Powerrüstung geholt und dann ging es halt. Ne? Aber das ist schon auch knackig. Aber ich finde halt cool, dass du dich theoretisch da mit so einer Kutte reinschleichen kannst und einfach bis zu ihm runterlaufen kannst, ihn dann volllaberst und er zerstört sich selbst.
Ja.
Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich geil.
Auch da wie gesagt, bis dahin fand ich es mega zäh, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben. Aber das Ende an sich dann, wo du dann da bist bei ihm und dich da halt diese vielen verschiedenen Optionen halt auch hast, finde ich mega cool. Das dann natürlich auch wieder diese, ne, typisch Herrenmenschen-Geschichte und so dieses Genie, was dann völlig die Haftung zu jeglicher Realität verloren hat, gibt es halt für ihn auch hier nur alles oder nichts. Er stellt fest, dass es nichts ist, weil er völlig versagt hat mit seinem Plan.
Ja, total.
Und löscht sich halt aus.
Weil er sieht halt auch so scheiße aus, ne? Mega geil. Guckt euch Bilder von dem Typen an. Der Master aus Fallout 1, richtig hässlicher Vogel.
Ja, also die Welt verliert nichts.
Nee, genau. Also, ja, und dann sprengt er sich und die Kathedrale halt. Das ist halt das Ende von Fallout 1. Ziemlich fulminant, mit einer tollen Animation am Ende.
Ja, also gerade für die damalige Zeit, ne? Eine geile 3D-Animation.
Ja.
Bist du mit Hero Turtles und so weiter so ein bisschen konform, müsste sein, ne?
Ja, ja, ja.
Er hat mich am Anfang erinnert,
Crank.
Ja, genau, an Crank, genau das.
Stimmt, ja, weil dieses Gesicht so wirklich zu greifen ist. Genau. Ne? Alles andere ist ja so gespannte Haut drumherum. Ja, ja, stimmt.
Ja. Genau, und halt auch dieses, ne, ich bin ein Riesenhirn und hab mich in diese Maschine eingepflanzt und das war für mich so, ich meine, ne, ist ja, aber war für mich so, ja, nee, ist richtig.
Ja, also die Lichtgestalt der Supermutanten, also für die ja auch eine Art Gottheit und ja, auch der Ursprung der Supermutanten an der Westküste, so.
Das ja, ist so die sein... Als das Ganze dann ja in die Luft geht, sich auch so ein bisschen, also die verschwinden halt nicht, ne? Das finde ich auch cool.
Also die verteilen sich, die wandern ab und es gibt ja auch total unterschiedliche Supermutanten, ne? Es gibt ja welche mit mehr Intelligenz, welche mit weniger und du triffst ja dann in den Folgespielen, schon beginnt mit Fallout 2, triffst du ja auch durchaus freundliche Supermutanten, die sich auch in die Gesellschaft integrieren.
Ja, ja, genau. Aber auch da, finde ich, hat Fallout wieder diesen geilen Spagat geschaffen von diesen Monstern, von denen du ja erstmal denkst, so krass, ne, wow. Die dann aber wieder, auch hier wieder, völlig unterschiedlich sind.
Total. Auch wenn man sich Fallout New Vegas anguckt, wo du dann ja auch Supermutanten noch von dem Ursprung triffst und auch wenn du es ganz geschickt anstellst, kannst du ja auch viel mit denen quatschen, ne? Und auch vielen Kämpfen dadurch umgehen. So, ja. Die Supermutanten sind dann erstmal so ein bisschen lost, aber finden irgendwie ihren Platz in dieser Welt.
Richtig. Nicht überall, wo wir gerade über New Vegas sprechen, aber da kommen wir später zu.
Nee, das stimmt.
Aber in den Teilen, wo sie können, da, ja, gibt es durchaus welche, die sich gut integrieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist im Prinzip so die Grundlage von Fallout. Das war das erste Fallout-Spiel. Wir hoffen, wir konnten es euch so ein bisschen aufbereiten und haben das jetzt nicht zu schnell runtergerippt. Aber ich sehe, wir sind auch schon wieder fast bei einer Stunde.
Mhm.
Ist eigentlich ganz cool. Ja, und wir leiten jetzt mal über und würden dann nochmal so unsere Highlights des Spiels besprechen. So als kleinen Abschluss vor der Sommerpause. Ach, Gerrit, so ist das, wenn man so ein Spiel gerade durch hat, ne? Man fühlt so eine Erleichterung, aber auch so eine leichte Leere, ne? Wie so ein langjähriges Mysterium. endlich gelüftet ist. Ist ja auch irgendwie schön, aber ist trotzdem auch irgendwie so ein bisschen, ja, was machen wir jetzt, ne?
Ja, genau. Es ist so geil, man hat das durch. So geht's mir manchmal, wenn ich so Trilogien fertig gelesen habe, so, ach, ja, geil, ne, man hat's mal wieder gemacht. Aber irgendwie auch so, ja, irgendwie,
Total. Also ich bin ja auch so ein kleiner Crack, was so Internetmysterien angeht und sowas. Und hast du schon mal was von The Most Mysterious Song on the Internet gehört?
Nee, also ich habe da schon mal was von gehört, aber ich bin da nie näher drauf eingegangen. Sagen wir es so rum.
Also ich bin da mal drauf gekommen über so eine Doom-Mod, die ganz viel zitiert aus dem Buch The House of Leaves.
Ja.
Mega spannend, kann ich auch alles mal in die Shownotes stellen. Ist so ein richtiges Rabbit Hole, wo man sich auch so ein bisschen fürchtet. Am besten, ihr guckt euch das nachts alleine im Dunkeln an. Das ist dann richtig gut. Das ist so eine Stunde 40 Doku über einen Doom-Mod, die aber wirklich unter die Haut geht. Doom 2 wohlgemerkt, ne? Wir reden jetzt hier nicht von krasser Grafik und so. Mega krass. Und da zitieren sie unter anderem auch einmal kurz den Most Mysterious Song on the Internet. Und das, da habe ich wirklich, ich habe den immer gerne gehört. Ich finde, das ist ein catchy Song. Du wusstest halt nie Interpreten und Titel. Aber da wurde tatsächlich Ende letzten Jahres von einem deutschen Podcast, wurde das nach, ich glaube, 20 Jahren im Dunkeln stochern, wurde das tatsächlich gelüftet, das Geheimnis.
Krass.
Ja, richtig, richtig abgefahren. Das ist, habe ich gerade heute rausgefunden, weil ich wirklich, wirklich, mega, also da gibt's auch einen riesen Wikipedia-Artikel drüber und hier, ich lese den gerade, im November 2024 wurde das dann der Kieler Band Fax zugeordnet und da gab's dann eine Podcast-Sendung zu. Ich könnte das jetzt alles mal, hätte ich mich besser darauf vorbereitet. Kann ich nochmal machen? ist auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, ich setze mich auch viel mit so Internet-Mysterien und sowas auseinander, finde sowas immer spannend, aber wenn sowas denn gelüftet ist, ist das auch irgendwie auch ein bisschen scheiße.
Ja, dann ist der Hint irgendwie raus, das ist so ein bisschen wie ein Krimi gucken. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Agatha Christie Bücher einige gelesen habe, das war halt mega, mega spannend, ne? Mega scary. Ein zweites Mal lesen brauchst du halt nicht, ne? Weil, ja.
Der war's. Ja, auf jeden Fall. Das ist Wild Wild Web heißt der Podcast übrigens. Die haben das gelüftet. Das ist, glaube ich, von öffentlich-rechtlichen. Also wirklich spannend. Tolle, tolle Geschichte. Schon richtig cool. Genau. Und so fühlt man sich, finde ich, immer, wenn man so ein Spiel durch hat, wo man wirklich viel Zeit mit verbracht hat. Und ich dachte zum Abschluss, bevor wir jetzt hier in unsere wohlverdiente Staffelpause gehen, wollten wir nochmal so unsere Höhenflüge dieses Spiels besprechen. Hattest du irgend so ein Ding, wo du sagst, ey, das zeichnet für mich Fallout 1 aus und das ist wirklich das, weshalb ich das Spielerlebnis so gut fand und weshalb sich das gelohnt hat?
Also Zum ersten, ich habe es ja nur auch letzte Folge schon mal ein paar Mal erwähnt. Zum ersten war es für mich einfach, es ist halt ein Spiel aus den 90ern, wo dir nicht irgendwo auf einer Minimap blinkendes Ausrufezeichen erscheint, wo du hinrennen musst und da, guck mal, da, genau da, auf den Nanometer, genau da musst du hin und so weiter und so fort, sondern du musst halt selber ausprobieren, du musst dich selber versuchen und so weiter. Wäre mit Handbuch gerade die ersten Schritte ein bisschen angenehmer gewesen. Das finde ich, wenn du es dir heutzutage holst, einfach über Steam. Schon schade. Da hoffe ich, konnten wir so ein bisschen Abhilfe schaffen.
Ja, es gibt das sonst auch online. Also man findet das Handbuch aus dem ersten Teil auf jeden Fall als PDF. Aber ist natürlich nicht das Gleiche.
Nee, aber ist trotzdem schon mal eine Hilfe. So, und das zum einen. Also auch dieses Feeling wieder zu haben. Ne? Also Ich finde ja auch diese Grafik tatsächlich ganz, ganz geil und so. Und das war für mich einfach so dieser Retro-Flash zurück. Das war einfach cool. Und dann ist es bei mir tatsächlich The Hub. Dieses ganze Konstrukt um The Hub. Dieses, dass du siehst zwar, okay, das Ganze kann funktionieren. Ne? Also hier ist eine Gesellschaft, die zwar gedeiht und so weiter, aber Geld regiert wieder die Welt. Es ist wieder, ne? Mit Geld kannst du da wirklich so viel, also wenn du da mit Kronen um dich schmeißen kannst, ne? Also mit Cups, dann kannst du da so viel machen in The Hub. Und es zeigt irgendwie wieder, krass, selbst also war für mich zumindest teilweise so. Ich habe ja jetzt auch einen Charakter gespielt, der auch viel reden kann und so. Und selbst da war es so, dass ich manchmal so dachte, so krass, ey, die Welt ist quasi vernichtet worden. Wir haben es geschafft. Und was bauen wir wieder auf? Geil, den gleichen Scheiß.
Ja, spannend. Ja, finde ich cool, dass du sowas nennst. Für mich war das echt so, ich habe es ja nur letztes Jahr das endlich mal wieder durchgespielt nach Jahren. Und da hatte ja einfach die Fallout-Serie, mein Fallout-Feuer wieder so voll entfacht. Und das jetzt nochmal durchzuspielen, war auf jeden Fall, finde ich das jetzt crazy, so einfach mal, das Spiel ist jetzt fast 30 Jahre alt. Und da einfach jetzt mit dem ganzen Wissen, was man heute hat, ne, man trifft so viele Sachen wieder, die wahrscheinlich für Erstspieler von Fallout 1 damals in den 90ern gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, aber die in späteren Fallout-Titeln oder in der Serie jetzt immer wieder kommen, ne? Also du hast zum Beispiel die Khans, die ja in verschiedenster Form nochmal auftauchen, the New Khans, the Great Khans, tauchen in Spielen immer wieder auf. Du ergründest die Ursprünge der NCR ganz klar mit Shady Sands und diese Rückkehr zu Shady Sands und diesem Ende dieses Story-Schranks in der Fallout-Serie, finde ich total spannend, diese Ursprünge nochmal zu ergründen. Ne? Natürlich fließend mit Fallout 2, was wir jetzt nächstes behandeln, aber einfach aus der heutigen Perspektive, mit der heutigen Brille auf, mit all dem, was wir über Fallout und das ganze Universum wissen, wieder zu den Ursprüngen zurückzugehen und das Ganze nochmal aufs Neue zu erkunden, finde ich super spannend. Das macht richtig Spaß, finde ich.
Ja, das ist ja tatsächlich mein Way zu Fallout. Also ich habe damals ja tatsächlich Fallout 1 und 2 habe ich gespielt und es war gut, weil es war halt einfach, waren zu der Zeit neue Spiele. Ne? Also klar, das war halt schon nice. Mich hat aber diese Welt nie so gecasht, wie es zum Beispiel an andere Systeme, so Neverwinter Nights oder so, da war ich sofort drin, da wusste ich, oh geil. Und dann hat mich irgendwann Jahre später, also tatsächlich bestimmt so 10 Jahre später, irgendwann so Mitte der 2000er, nochmal das Fallout-Fieber gepackt, als dann auch so die ersten Gerüchte aufkamen mit neue Serie und so. Und dass da wieder mehr gemacht wird. Und da bin ich wirklich so richtig in die Lore halt auch teilweise mit eingestiegen. Und jetzt durch unseren Podcast halt nochmal auch richtig noch tiefer eingestiegen.
Ja.
Und das ist dann schon geil, wenn du dann halt so richtig, wie du es halt sagst, ne, so viele Hints und so weiter dann noch mitkriegst. Ja. Das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer
Drive. Ich finde vor allen Dingen auch den Boneyard, der spielt halt so eine kleine Rolle im Prinzip. Aber du stapfst da durch diese Gerippe von Los Angeles und in der Serie siehst du, wie die ersten Bomben in Los Angeles einschlagen. So, ne?
Ja.
Also das finde ich schon spannend. Auch witzig, dass du jetzt gerade die Serie auch nochmal erwähnst. Der Master sollte ja schon mal einen Fallout-Film geben. Da waren ja schon mal Gespräche drüber. Und in dem Originalskript sollte der Master tatsächlich der Bösewicht im Film sein.
Das finde ich auch spannend. Auch das war irgendwann wieder 90er, 2000er, ne? Also ja. 2000er, 2010er, so um den Dreh, ne?
Könnte das hinkommen? Ich glaube, so ein frühe 2000er kann sein, ja. Also relativ nah nach Fallout 1 und 2 kam diese Verhandlung zustande mit Skript und so. Und da sollte ja auch dann rauskommen, dass Vault-Tec eigentlich die Bomben gezündet hat und sowas. Also die haben ein paar Sachen auch in die Serie jetzt implementiert, finde ich ganz gut.
Ja, definitiv. Aber ja. Passt auch zum Zeitgeist damals, dass es wieder, ne, zu der Zeit kamen ja auch viele Weltkriegsfilme nochmal wieder raus, dass du nochmal wieder so den Nazi, in dem Fall ja den Meister mit seinem Herrenmenschen gedenken und so weiter und so fort. Ja,
absolut. Kannst das Ganze ein bisschen abstraktieren, so.
Ja, richtig, ne, so Indiana Jones hatte da auch schon seine Erfolge, auch hier wieder die Nazis. Das passte schon. Genauso, finde ich, passt es dann aber heutzutage auch, dass du halt nicht den nimmst, sondern eher die Großkonzerne und so weiter dann als noch böser darstellst, ne?
Ja, absolut. Ja, so haben wir, glaube ich, unsere erste Staffel ganz rund abgeschnitten und sind tatsächlich in unserem 10-Folgen-Rhythmus geblieben. Da bin ich ganz froh, dass wir jetzt doch nicht erweitert haben.
Ja, voll. Total, total super.
Ja. Wir besinnen uns jetzt ein bisschen auf uns selbst, gucken, was wir in Staffel 2 so machen. Schreibt ordentlich auf dem Discord. Haut mal ein paar Wünsche noch raus. Das wollen wir auf jeden Fall irgendwann mal vermusen. Wir müssen mal gucken, wie wir es in Staffel 2 hinkriegen. Ich habe schon einiges gesammelt. Ich schreibe da fleißig mit. Also nicht denken, dass ich hier irgendwie untätig bin.
Ja, ich bin ja auch immer noch für unsere Aluhut-Folge.
Absolut, müssen wir machen. Und wenn alles so läuft, wie wir es wollen, dann geht es am 29.07. weiter mit vielen Überraschungen. Wir haben ein bisschen was im Petto. Ja. Und dann arbeiten wir uns wieder bis zum nächsten Spieltitel hin. Also Fallout 2 wird das große Staffelfinale der zweiten Staffel. Und werden vorher so alles Relevante, was wir im Vorfeld wissen sollten, dafür abgrasen, euch Informationen bringen, unter anderem zur Enklave, die da ja das erste Mal auftaucht.
Oh ja.
Die NCR taucht das erste Mal auf und. Also da haben wir einiges auf der Agenda, aber auch auf jeden Fall Raum, um euch noch ein paar Wünsche zu erfüllen. Also haut in die Tasten, gebt uns ein bisschen Feedback, wie euch die Staffel im Allgemeinen gefallen hat. Schickt uns Blumen, was weiß ich.
Ja, ich bin Heuschnupfenallergiker, schick mir keine Blumen. Also Plastikblumen vielleicht. Das wäre auch für Fallout irgendwie cool.
Lego-Blumen, die sind
toll. Lego-Blumen, geil. Habe ich neulich tatsächlich welche gesehen. Die sehen schon freakig aus.
Das ist schon cool. Freunde von mir haben das auf dem Wohnzimmertisch stehen.
Ja, cool. Ja, wenn man da so einen Hing für hat, finde ich das immer geil. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also ich Riesendank an dich, Andy, dass du das tatsächlich schon 10 Folgen mit mir aushältst. dann. Ich finde das ja immer noch freakig, dass es Leute gibt, die uns beiden jetzt 10 Stunden oder sind ja insgesamt fast 12 Stunden uns beim Labern zuhören.
Gibt es. Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch, wenn ich jetzt hier in Bayern bin, zum Beispiel berufstätig, bin ich auch viel unterwegs und so und war jetzt ja auch beim Basti und auf den Fahrten und so. Ich höre auch einfach viel Podcasts, auch quer durch die Banken, entdecke immer wieder neue Sachen. Das, ja.
Ja, hat
schon irgendwie Zeit dafür, besonders in dieser Turbo-Welt, wo wir immer schnell überall sein müssen und man hat ja dennoch Fahrtwege. Solange wir uns nicht teleportieren können, haben wir immer noch Zeit für Podcasts.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch ein Riesenfan von Podcasts, auch in jeglicher Couleur, weil ich finde, da wird sich einfach auch teilweise noch, weißt du, du hast das Gefühl, da wird sich nochmal Zeit genommen. Sonst ist alles immer so, ne, diese News-Time und es wird nochmal schnell über eine Viertelstunde irgendwas hingeklatscht, aber es wird halt nicht erklärt. Und das, finde ich, hast du bei Podcasts nicht. Oder häufig nicht.
Ja, und auch diese Facetten, dieser Facettenreichtum von Themen, die du einfach abdeckst. Also ich finde, da entdecke ich auch immer mal wieder was Neues, gehe auch mal immer in ganz andere Felder und so. Unterstütze natürlich Freunde und Bekannte, die auch sowas machen, immer gerne. Aber trotzdem versuche ich überall mal rein zu dippen, so.
Da hat mich tatsächlich also da habe ich tatsächlich dann auch den ein oder anderen Fahrschüler hier und da mal. Wenn man dann so wieder in Richtung Nachtfahrt geht oder auch Autobahnfahrt, ist man ja länger unterwegs, die können aber schon Auto fahren. Und wenn die dann Bock drauf haben und keine Musik hören wollen, weil sie sagen, hör zu, ne? Und so habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf, fühle ich nicht. Ich hatte schon ein paar, die dann sagen, können wir vielleicht den und den Podcast hören? So gerade so True Crime Podcast oder so. Ich habe gesagt, wenn du mich jetzt erschreckst,
Vorsicht zu genießen. Also das ist auch schon richtig. Ein bisschen gestört, sowas zur Entspannung zu hören, ne? Will ich nur mal anmerken. Meine Frau macht das auch. Ich habe auch ein bisschen Angst schon.
Echt?
Ja.
Ach. Das ist so. Ich meine, ich kenne sie ja nur auch, zumindest so ein bisschen. Ich glaube, die kann dich verschwinden lassen, ohne dass das jemandem auffällt.
Ja, genau, die hat so John Wayne Gacy-Vibes, glaube ich. Naja. Ich bin ja zum Glück gerade in Sicherheit in Bayern. Gut, Freunde. War mir eine Ehre, diese Staffel mit dir betreten zu dürfen.
Gerne. Ja, mir auch.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mega auf die nächste. Mega viel Spaß.
Ich mich auch.
Ich bin auch. Ja. Mir fällt es ja immer schwer, so News-Sachen für mich zu behalten, ne?
Ja.
Aber ich teaser nichts. Aber wird korrekt. Geil, Leute. Wird geil.
Schaltet ein. Genau. Wir freuen uns. Genau. Wenn das rauskommt, war unser kleiner Filmeabend auch schon. Der war bestimmt ganz, ganz toll.
Ja, bin ich auch gespannt. Aber wird geil sein, ja.
Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim Sommerfest oder auf der Nexus oder hören uns das nächste Mal am 29.
Richtig. Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.